Ich lese nun den Predigttext aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Hier spricht Hannah zu Gott, Hannah, die Mutter des Richters und Propheten Samuel. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehen nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Aber die Gottlosen sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, sollen zugrunde gehen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern, denn der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Weihnachten. Das ist das Fest der Sehnsucht danach, dass es hell wird in der Dunkelheit. Wenn ich an meine frühesten Kindheitserinnerungen zurückdenke, so verspüre ich heute noch das Gefühl der Seligkeit. Wenn mir vor Augen steht, wie wir vor dem noch dunklen Wohnzimmer standen und dann klingelte ein Glöckchen und dann hörte man schon aus dem Weihnachtszimmer, wie unser Vater Ode Fröhliche anstimmte. Und dann ging die Tür auf. Und der Kerzenschein war einfach überwältigend. Ja. Das war ein Gefühl von Seligkeit, wie ich es heute noch verspüre, wenn ich daran denke. Freilich schielten wir Kindern dann schon nach den Geschenken. Und dennoch wurden wir gleich in den Klang des Klaviers mit hineingenommen und es wurden natürlich erst einmal die schönen alten bekannten Weihnachtslieder angestimmt. Licht erstrahlt in der Dunkelheit. Und dieses Licht ist das, was die kalte, ungemütliche, dunkle Jahreszeit eigentlich schön werden lässt. Viele sagen, wenn im November Kälte und Nässe kommen und es sobald dunkel wird, das mag ich gar nicht. Aber wenn es dann durch den Schnee wieder hell wird, und wir haben ja jetzt trotz des Schneechaos, wir haben weiße Weihnacht. Der Schnee ist uns im Winter auch geschenkt, damit es wieder heller wird. Und wenn dann noch die Lichter von Advent und Weihnachten kommen, dann liebe ich diese Zeit besonders. Alles strebt dann in die Familie. Auch die, die auswärts arbeiten und studieren. Wir haben ja jetzt zum Teil erlebt, wie unter dramatischen Bedingungen die Leute von sonst woher eben noch angereist sind und froh sind, dass sie trotz des Schneechaos glücklich daheim angekommen sind. Weihnachten will man gemeinsam feiern. Sehnsucht nach dem Licht, nach menschlicher Gemeinschaft, nach Geborgenheit, nach Frieden und Harmonie. Sehnsucht danach, dass das Leben auch für Menschen, wo es viel, viel Dunkel gibt, dass es wenigstens in dieser Lichterzeit doch einmal ein bisschen wieder gelingt. Und dass man vieles an Streit, an Bitterkeit zurückstellt, um zusammenzukommen. Auch in den Therapiestunden bei meinen Patienten ist Weihnachten immer und immer wieder Thema. Man kommt kaum darum herum. Und das Glück der Gemeinsamkeit, aber auch der Schmerz von Einsamkeit und Misslingen liegen da sehr dicht beieinander. Und doch erlebe ich immer wieder, dass Hoffnung und Sehnsucht und Wünsche nicht tot zu kriegen sind. Immer wieder ist da die Frage, gibt es nicht doch irgendwie einen Weg, dass es gelingen kann? Und ich möchte eben doch nicht einfach aufgeben und resignieren. Interessant fand ich jetzt mal, ich habe mal in einer Statistik nachgeguckt, ja, wie viele Selbstmorde gibt es denn zu Weihnachten? Das weiß man nicht ganz genau, aber es gibt zumindest im Dezember weniger Selbstmorde als in den Sommermonaten. Also ist es wahrscheinlich doch nicht so, dass es zu Weihnachten besonders viel Selbstmorde gibt. Letztlich lässt die Hoffnung und das Sehnen, das Wünschen der Menschen sich doch nicht einfach umbringen. Ja, das Lied der Hanna, das wir eben gehört haben, ist das glückliche Ende einer Geschichte aus Sehnsucht und Verzweiflung und wieder neuer Sehnsucht. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Ein Loblied der Hanna, so wie es mit ganz ähnlichen Worten etwa 1000 Jahre später von Maria gesungen wurde, so wie wir es vorhin gehört haben. 1000 Jahre liegen dazwischen. Eine schlimme und zugleich wunderbare Geschichte, die hier bei Hanna im Lobgesang endet. Aber die Geschichte beginnt, wie so viele Geschichten der Bibel, in tiefer Dunkelheit. Hanna stammt so wie Maria aus ganz einfachen Verhältnissen. Unser Text beginnt mit einer tragischen Familiengeschichte, wie sie damals ja nicht so selten war. Hanna bleibt ohne eigene Kinder. Damals war ja die Aufgabe der Frau im Sinne von Mutterschaft und für das Haus da zu sein noch viel stärker gewichtet als heute. Und kein Kind haben zu können, das war besonders schlimm, noch weit schlimmer als heute, auch wenn Kinderlosigkeit heute ein schweres Leid sein kann. Und was besonders schwer zu ertragen ist der Hohn durch die Nebenbuhlerin. Das heißt, Elkana, ihr Mann, hatte noch eine zweite Frau und genau die gebar ein Kind nach dem anderen. Und die Peninna, diese Nebenbuhlerin, ließ keine Gelegenheit aus, um die Hanna zu verhöhnen, als die von Gott Verlassene. Das Mitgefühl des Elkana kann letztlich diese Schande und diesen Hohn nicht aufwiegen. Und besonders schlimm ist es, wenn jedes Jahr die Familie zum Heiligtum zieht, das damals noch in Silo stand. Der Spott über die scheinbar von Gott Verlassene wird unerträglich. Diesmal kann sie einfach nicht mehr. Sie isst und trinkt nicht mehr und sie sieht schließlich nur noch eine Chance. Sie geht in das Heiligtum und macht eine Art Sitzstreik oder Gebetsstreik. Das heißt, sie weicht nicht mehr von der Stelle. Sie betet und betet und betet. Ganz still vor sich hin. Sie schüttet ihr Elend aus. Und in diesem Gebet verspricht sie Gott, das Kind, wenn er ihr eines schenkt, ganz und gar Gott zu weihen und ihm zurückzugeben, wenn er sie erlöst und ihr ein Kind schenkt. Der oberste Priester Eli wird schließlich auf sie aufmerksam und hält sie erst für betrunken, was ja nun nicht gerade ermutigend ist. Aber auch jetzt resigniert sie nicht, sondern erklärt mit dem Mut der Verzweiflung, warum sie hier ist und was sie bewegt. Eli ist innerlich angerührt und sagt ihr zu, dass Gott sie erhören wird. Ja, und jetzt wird uns im Text eine Veränderung beschrieben. Hanna wird ruhig, sie fasst wieder Mut auf diese Zusage hin. Die unerträgliche Anspannung weicht, die Depression löst sich Gelassenheit breitet sich in ihr aus und es heißt, sie isst wieder. Sie nimmt wieder Nahrung zu sich. Es ist der Blick der Hoffnung. Der Blick der Hoffnung, der bereits ihre Situation verändert, obwohl scheinbar noch gar nichts anders ist. Der Blick der Hoffnung, der Blick des Vertrauens. Es ist die Gelassenheit des Glaubens. Und diese Gelassenheit öffnet ihren verschlossenen Leib. So wie Jesus es den Menschen immer wieder sagte, die ihn um Hilfe baten, nicht gehe hin in Frieden, ich habe dir geholfen. Nein, gehe hin in Frieden, dein Glaube hat dir geholfen. Der Blick des Glaubens, die Gelassenheit des Glaubens öffnet Türen und Herzen, lässt Wege erkennen. Und der Glaube öffnet auch den verschlossenen Leib, der nicht empfangen und gebären will. Die Prophezeiung wird Wirklichkeit. Die schwache und gedemütigte Hanna wird schwanger, weil sie auf Gott und seinen Weg vertraut, weil sie aus Verkrampfung und Zwang heraustreten kann. Der Glaube der Hanna und Gottes Handeln verbinden sich miteinander. Vielleicht ist es gerade diese verzweifelte Situation, die es Gott möglich macht, in diesem Leben etwas wirklich Besonderes zu tun. Hanna ist mit ihren eigenen Kräften und Möglichkeiten völlig am Ende. Sie hat aus sich heraus nichts mehr aufzubieten, was ihre Lage zum Besseren wenden könnte. Und gerade dies lässt sie wohl ganz und vorbehaltlos offen werden für das, was Gott mit ihr vorhat. Und Hanna wird von Gott wertgeachtet. Wertgeachtet, an etwas Besonderem, wirklich Besonderem mitwirken zu dürfen. Nämlich, sie wird Wegbereiterin für einen der größten Propheten und Richter, die das Volk Israel je hatte, für Samuel. Samuel führt das Volk in ein neues Zeitalter. Zunächst richtet Samuel den Tempeldienst wieder auf und macht ihn wieder glaubwürdig. Der Tempeldienst, der unter Eli und seinen Söhnen in völlige Dekadenz verfallen war. Und dann beginnt unter Samuel das Zeitalter der Könige, das Zeitalter der Richter endet und es wird der erste König eingesetzt, nämlich Saul. Ja, Saul, der dann aber dem Rausch der Macht verfiel und letztlich wieder abgesetzt werden musste. Und Samuel darf einen zweiten König einsetzen, nämlich David. David, der Gott bis zum Ende die Treue hielt. David, der auch auf seine Fehler und Schwächen und Sünden ansprechbar war. Wenn Samuel oder sein Nachfolger, der Nathan, zu ihm kamen und den Finger auf die Wunde legten. David blieb ansprechbar. Und deshalb ist es David, der dann auch eine besondere Verheißung bekam. Wir lesen das im 2. Samuel 7. Wenn nun deine Zeit um ist, sagt Nathan zu David, und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will sein Königtum bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Hier scheint unter Samuel das Königtum aus, wie es letztlich von Gott gemeint ist. Und diese Verheißung, die hier dem David gegeben wird, die meint offensichtlich nicht nur seinen Sohn Salomo, der ja dann auch den Tempel gebaut hat, sondern weist viel weiter hinaus, wenn hier von Gottes Sohnschaft die Rede ist, dann scheint hier wieder dieses Versprechen, diese Verheißung auf den großen König, den Sohn Gottes, der Gottes Gerechtigkeit auf der Erde aufrichten soll. Und die Vorahnung auf das, was Gott mit ihr und mit Samuel vorhat, die Vorahnung bringt Hanna dann in dem Lied zum Ausdruck, das wir gehört haben. Ein Lied davon, dass Gott Gerechtigkeit will, dass Gott den Schwachen beisteht und dass Gott den Mächtigen und Reichen und Starken ihre Grenzen aufzeigt. Und bereits hier im Schlussvers kommt etwas, was aufmerken lässt und was ja geradezu verwundert. Hier kommt nämlich im Schlussvers, im Vers 10, der Glaube an den einen zukünftigen gerechten König zum Ausdruck. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Dieser Satz erstaunt, denn zur Zeit der Hanna gibt es in Israel noch keinen König. Wir dürfen wohl annehmen, dass bereits hier der Glaube an einen künftigen göttlichen König lebendig ist und dass dieses Lied schon weit über Hanna und Samuel hinausweist. Ja, und 1000 Jahre später ist es dann Maria, die Mutter Jesu, die dieses ganz ähnliche Loblied anstimmt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, denn er hat seine Magd in ihrer Niedrigkeit angesehen. Maria ist nun wieder die Frau, die am Anfang eines neuen Zeitalters steht, die von Gott als kleine, schwache Frau wertgeachtet wird, Wegbereiterin seines Plans sein zu dürfen. Jesus, Maria trägt das Jesuskind unter ihrem Herzen. Und sie bringt ihre Freude in diesem Lied zum Ausdruck. Das Leben der Maria ist ja auch, ganz äußerlich betrachtet, von genauso viel Leid und Dunkel geprägt wie das der Hanna. Und doch bekennt sich Gott zu Maria. Gott bekennt sich zu ihr, weil sie auch in tiefstem Leid, auch in schweren Zeiten, in einem schweren Weg, an Gott festhält und für Gottes Weg offen ist, sich immer wieder für Gottes Weg öffnet. Liebe Gemeinde, der Weg Gottes beginnt oft in tiefem Dunkel. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Ohnmacht, Leid, Unfriede, Unvollkommenheit, Versagen zu unserem Leben gehören. Dort, wo Menschen wegen ihres Glaubens auch noch verfolgt werden, ist dies besonders schwer. Gott sei Dank müssen wir diese Last nicht tragen. Und wenn Christen selbst zu Verfolgern werden, ist, wie dies in der Geschichte oft genug geschah und auch heute noch geschieht, ist dies einfach nur beschämend. Ja, in unserem Leben ist Dunkelheit. Dunkelheit durch Leid, Dunkelheit auch durch Unrecht, das auch fromme Menschen tun. Wir sind in den Zusammenhang von Leid und Schuld gestellt. Und inmitten all dessen lässt Gott das Licht seiner Hoffnung aufscheinen. Inmitten all dessen singen Frauen wie Hanna und wie Maria das Lied des Glaubens, das Lied der Dankbarkeit, das Lied der Hoffnung auf den Gott, der eben diese Menschen, uns Menschen, unbeirrbar liebt, der uns Menschen beauftragt, der uns wertachtet, an seinem guten Weg und Plan für die Menschen mitzuwirken. Auch der Kleinste, die Kleinste darf einen besonderen, einmaligen Beitrag leisten dafür, dass Gottes Liebe größer wird in dieser Welt. Weihnachten bedeutet eben vor allem, Gott sieht die Kleinen, die Schwachen, die Ohnmächtigen, denen, die die Leid tragen. Er tröstet sie, er lindert ihr Leid, er beauftragt sie, er lässt sie teilhaben am Bau seiner künftigen Welt. Und dies sagt Gott auch euch zu, sagt Gott auch mir zu, dass wir, wenn unsere Augen durch den Glauben geöffnet sind, durch die Hoffnung geöffnet sind, dass wir dazu unseren kleinen und großen Beitrag leisten dürfen, dass Gottes Licht aufleuchtet in dieser Welt und gerade auch in der Weihnachtszeit. Amen.